This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Spätherbst 1945. Russland. Wir kriechen aus dem Erdbunker wie Wespen aus einem Bodennest. Jede Stelle meines Körpers schmerzt. Die Holzpritschen sind mit der dünnsten Schicht Stroh gepudert. Keiner kann auf dem Rücken liegen, da sonst nicht genug Platz für alle wäre. Wenn einer nicht mehr auf der einen Seite liegen kann, müssen sich alle gleichzeitig mit ihm in eine andere Richtung drehen. Ich vermeide es, nachts auf die Toilette zu gehen. Sobald man sich aus den Holzbetten schält, verschließt sich die liegende Masse zu einer Festung. Wenn man zurückkommt, hat man keine Chance mehr, auf die Pritsche zu kommen und muss sich auf dem eisigen Erdboden zusammenkauern. Nicht nur einer hat solch eine Nacht nicht überstanden. Am Morgen sind wir über die morschen Knochen gestolpert. Mein Magen brummt und tobt. Seit Monaten ist er zornig und hungrig. Nie kann ich ihn zufriedenstellen. Das Gesicht meines Freundes neben mir sieht fahl und so brüchig aus wie eine schlecht gebaute Hauswand. Die Schatten unter den Augen dominieren seine ganze Erscheinung. Die Augen blicken wie Scheinwerfer fast gelb hervor. Ob ich auch so aussehe wie er? Ich erinnere mich an sein Lachen, als wir noch zusammen die Schulbank gedrückt haben. Damals waren wir noch Kinder. Heute sind wir 100 Jahre alt. Ein anderes Leben. Eine andere Zeit. Ein fremdes Land. Mittlerweile spreche ich ein paar Brocken Russisch, um die Kommandos und Befehle schneller befolgen zu können. Außerdem mögen es die Russen, wenn man ihnen in ihrer Sprache antwortet. Das ist Samt in ihren Ohren. Auf meiner Zunge sind die Worte rau wie Schmirgelpapier. Zählappell. Wir stehen so gerade, wie es unsere geschundenen Rücken zulassen. Die Männer um mich herum erinnern mich an abgebrochene Uhrzeiger. Zwei fehlen. Tote unter uns Halbtoten. Sobald wir fertig sind, setzen wir uns in die LKWs, die uns raus in die Steppe fahren. Steine klopfen, Steine schlagen, Steine legen. Eine monotone, anstrengende Arbeit. Die Straße, die wir mit bloßen Händen bauen, soll bis nach Moskau führen. Ich hebe die Spitzhacke und schlage sie gegen den Stein in meiner Hand. Eine bestimmte Form muss er haben. Wenn man zu viel weggeschlagen hat, müssen wir sie verschwinden lassen, um keinen Ärger zu kassieren. Dann helfen wir zusammen und verscharren die Steine in der Steppe. Erwischen darf uns dabei keiner. Sollte ich irgendwann wieder nach Hause kommen, werde ich den Steinpickel mitnehmen. Als Erinnerung. Doch noch ist es nicht so weit. Klack, klack, klack. Um mich herum die Melodie der Gefangenschaft. Und ich stecke mittendrin. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich gerne Danke sagen. Vor genau einem Jahr habe ich die erste Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg hochgeladen. Ich freue mich sehr über das große Interesse bezüglich der Interviewgäste, aber auch über den Austausch mit euch bei Instagram. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs fleißige Hören und Weiterempfehlen. Mein Interviewgast in der heutigen Folge ist Kurt Losert. Kurt wurde am 15. Juli 1927 in Tschirm, das ist Kreis Droppau, im Sudetenschlesien geboren, dem heutigen Tschechien. Seine Kindheit verbringt er auf dem elterlichen Bauernhof und erinnert sich an viele glückliche Jahre. Mit gerade einmal 17 Jahren wird Kurt eingezogen und kommt an die Ostfront. Im eiskalten Winter Russlands geht es Tag für Tag nur um eines: das nackte Überleben. ums Nachhausekommen. Kurt erlebt die Not des Hungers, die Aussichtslosigkeit der gnadenlosen Kämpfe und das ständige Bewusstsein, vom Tode bedroht zu sein. Als er nach Kriegsende in die Heimat zurückkehren will, wird er zusammen mit Kameraden von einem Tschechen festgehalten und an die russischen Soldaten übergeben. Kurt ist jetzt einer von Millionen deutscher Kriegsgefangener. Mit einem Viehtransport wird er bis ins Herzen Russlands gebracht, haust in Erdbunkern und lebt unter schrecklichsten Bedingungen. Täglicher Begleiter ist der ständige Hunger. Mit bloßen Händen baut Kurt mit seinen Kameraden eine Straße bis nach Moskau. Über 2 Jahre darf er keinen Kontakt zu seinen Eltern aufnehmen. Er gilt offiziell als vermisst. 1948 kehrt Kurt zurück nach Deutschland. Der Vater ist inzwischen verstorben, die Mutter aus der ehemaligen Heimat vertrieben. In Bayern treffen sich Mutter und Sohn endlich wieder. Kurts Erzählungen sind ergreifend, emotional und ein erschütterndes Dokument dieser Zeit. Jugend, begraben unter der Schneedecke Russlands, zusammen mit Dutzenden Freunden und Kameraden. Heute lebt Kurt nach wie vor in München. Ich durfte ihn dort besuchen. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr seine Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau. Könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wo und wann Sie geboren wurden?
Geboren bin ich im Sudetenland, das ist praktisch die Tschechei gewesen, am 15. Juli 1927 in einer Landwirtschaft, Gasthaus und dann Schieferbergbau. Die haben ja bei meiner Heimat, da gab es keine Dachziegeln, sondern alles Schiefer.
Okay.
Kennen Sie nicht Schieferplatten?
Ich kenne es schon, aber ich war noch nie jetzt in dem Haus drin, wo
das sind so
alt gebaut wurde.
Die blauen Platten, mhm. Die Schiefersteine. Ne? Da gab es extra die Schieferdecker. Das waren Spezialisten, die die Dächer gedeckt haben mit diesen Steinen. Mhm. Da. Mhm.
Und wie hieß die Stadt, wo Sie dann in der Nähe gewohnt haben?
Ja, ich bin hier, also praktisch im Land. Das waren 500 Einwohner. Und die Stadt, die war nebenan, wo ich dann in der weiteren Schule gegangen bin.
Mhm.
Zuerst in der Volksschule draußen im Land und dann bin ich da reingegangen.
Haben Sie Geschwister?
Nein.
Nein, also Einzelkind auf einem Hof sozusagen.
Ja. Ja.
Da gab es bestimmt immer jede Menge zu tun und zum Arbeiten.
Jede Menge.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Haben Sie Viehwirtschaft betrieben damals? Oder?
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Und dann Kühe gehabt, oder?
Kühe und Pferde und alles, was halt zur Landwirtschaft gehört.
Mhm.
Schweine.
Kenne mich auch mit Pferden gut aus, ja. Ja, witzig. Ja, und dann sind Sie quasi eingeschult worden. Ja, was haben Sie denn in der damaligen Zeit? Sie sind ja 27 geboren.
33 bin ich eingeschult worden.
33 quasi, als die Machtübernahme war.
Ja, 33.
Können Sie sich an die Einschulung noch erinnern?
Ja, schon. Also, Schultüte hat es keine gegeben.
Das glaube ich. Nicht so viel drin wie jetzt, gell?
Nein, da war nichts. Also, ich bin halt in die Schule gekommen, in die ersten Klasse, und der Lehrer, der Empfänger da drin. Und ich weiß noch gut, da mussten wir da sitzen, die Hände aufs Pult. Da waren welche dabei, die immer weg. Und da hat er einen Bleistift genommen, hat einen Bleistift da drüber gelegt. Wenn der Bleistift runterrollt, dann kriegt er Watschen, hat er gesagt. Wissen Sie, was er Watschen
ist? Ja, wahrscheinlich. Ja, das, da hat man schon mal gute Laune, oder? Mit 6 Jahren.
Ja, ja.
Ich glaube, damals ist man zu Ostern eingeschult worden, gell? Nicht jetzt, jetzt wird man ja im September eingeschult.
Genau, im September.
Ah, okay, dann war das da vielleicht später, früher, glaube ich, wurde man zu Ostern dann.
Na, also immer, bei uns war das so, der erste Dienstag im September sind wir eingeschult worden. Ob das ist der 3. September, war es verwurscht. Also der erste Dienstag im September.
Können Sie sich noch an Schulinhalte erinnern? Weil nach der Machtübernahme Hitlers hat sich das Schulsystem ja auch ziemlich verändert, dass da einige neue Fächer, wie jetzt Rassenlehre oder sowas, in den Fokus gerückt sind.
Ja, späterhin, wir waren 38, haben bis 1938 wie Zitschig eingehört. Und 38 ist dann der Hitler im Sudetenland einmarschiert. Also hat das Sudetenland ins Deutsche Reich mit einverleibt.
Mhm.
Und da haben wir gedacht, wir haben Tschechisch lernen müssen.
Kennen Sie das nur? Vergisst man wahrscheinlich.
Es war zwei Werte, Posena Flak, das heißt Achtung auf den Zug. Mhm. Weil wir auf dem Bahngleis immer entlang gegangen sind zur Schule.
Ah, okay, dass man nicht vor.
Und da stand drauf Achtung vor dem Zug, das heißt Posena Flak, das habe ich noch gemerkt. Mhm. Das ist das einzige Tschechische, was ich kann.
Waren Ihre Eltern gebürtig aus dem Sudetenland oder sind die da
alle hinzu? Alle im Sudetenland.
Die sind da alle her gewesen?
Ja, also unser. Der alte Bauernhof, der ist von 1600 weg. Ich habe so ein bisschen Ahnenforschung gemacht. Mhm. Ja.
Habt ihr, also haben die daheim alle, also alle Deutsch gesprochen im Dorf?
Deutsch,
ja. Im ganzen Dorf alle?
Alle Deutsch, ja.
Alle Deutsch geredet.
Da gab es einen einzelnen Tschechen und das war der Bahnhofsvorsteher.
Mhm.
Aber sonst war
alles Deutsch.
Alles Deutsch, ja. Mhm. Vom Bürgermeister bis zum Pfarrer, vom Pfarrer bis zu den einzelnen kleinen Kindern.
Ja. Können Sie sich noch an bestimmte Szenen aus der Schulzeit erinnern?
Ich weiß bloß noch, dass wir mal, weil wir haben ja keine Asphaltstraßen gehabt, wir haben ja Sandstraßen gehabt. Ja. Und wenn es geregnet hat, da hat es den Sand so an den Seiten so angespült. Mhm. Ne? Und da haben wir mal gern so Knädeln gemacht und haben geschmissen. Da ist zufällig mal der Oberlehrer vorbeigegangen, der hat auch was gewischt.
Oh.
Und da ist natürlich dann geschäbert in der Klasse drin.
Ja, heutzutage dürfen wir nicht einmal mehr Schneebälle werfen, nicht dass irgendwie Storner drin sind oder so.
Nein, wir haben Dreckknädel.
Mhm. Das ist ja nur schlimmer.
Ja, wir haben geschmissen. Mhm.
Wissen Sie noch, wo Sie waren am 1. September 1939, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist?
Ja, da war ich halt daheim.
Mhm. Können Sie an die Situation erinnern, als ich glaube, dass als Ihre Eltern das mitbekommen haben?
Ja, ich habe dann bloß im Radio gehört, wenn ich mich ein bisschen erinnern kann, wie die Hitler gesagt hat, wir haben, ich glaube, entweder war das um 13 Uhr oder früh, gegen die Polen zurückgeschlagen.
Mhm.
Dabei hat er ja angegriffen gehabt. Ja.
Ja.
Und er hat gesagt, da haben wir zurückgeschlagen. Das habe ich noch vom Radio heute noch mitgekriegt. Mhm. Da war ich 11 Jahre alt.
Ja. Mhm. Wie haben Ihre Eltern reagiert? Wissen Sie das noch?
Ja, das haben wir nicht gebraucht, haben die bloß gesagt. Das ist es wohl, ja.
Mhm.
Ja. Das hat 6 Jahre gedauert.
Ja, ja.
Der war ja schlimm.
Also die Einstellung war nicht euphorisch, Kriegsausbruch, sondern eher, das hätten wir jetzt nicht gebraucht.
Das hätten wir nicht gebraucht. Mhm. Nein, das hätten wir nicht gebraucht. Nein. Also da waren wir schon ein bisschen dagegen für sowas.
Ja, mein Urgroßvater, so hat es meine Oma mir erzählt, hat 1933, als Hitler an die Macht gekommen ist, hat er gesagt gehabt, Hitler bedeutet Krieg. Also den Satz hat er schon so ein bisschen...
Ja, der schon...
Genau, er hat auch im Ersten Weltkrieg damals gekämpft und hat da so ein bisschen Weitsicht eben schon gehabt und hat dann schon diese Schwingungen eben gespürt, wo das überall also hinlaufen kann. Und ist Ihr Vater auch eingezogen worden?
Nein.
Als Landwirt wahrscheinlich muss man dann...
Das ist OK, das heißt unabkömmlich. Also das ist damals Kaiser, also für die Landwirtschaft, die haben es...
Missbraucht, ja. Mhm. Was waren Ihre Eltern für Jahrgänge?
Ja, mein Vater war Jahrgang 1873, ein älterer Jahrgang.
Mhm.
Und meine Mutter war Jahrgang 00, also 1900. Mhm. Ja, die war entschieden jünger, 27 Jahre.
Ja, da war Ihr Vater ja auch schon in dem Alter, wo man nicht mehr eingezogen wurde.
Ja. Also jetzt 2 Jahre nach dem Französischen Krieg auf der Welt kam, was Deutschland einmal gewonnen hat, sonst haben sie jeden verloren.
Wie hat sich das Leben für Sie verändert nach Ausbruch des Krieges?
Ja, nach der Schule, ich bin halt bald zum Militär gekommen. Bin mit 17 Jahren eingekriegt und mit 21 bin ich wieder heimgekommen, weil ich 3 Jahre in der russischen Kriegsgefangenschaft. Mhm. Ne? Die haben mich die Russen kassiert. Am 8. Mai war Kriegsschluss Und am 10. Mai bin ich in der russischen Gefangenschaft gekommen. Da ist ein Tscheche gekommen und ein Tscheche hat zu mir gesagt, du bist mein Gefangener. Und habe ich einen Russen übergeben und der war nach Moskau.
Mhm.
Na, da war ich in Russland 3 Jahre, als junger Bursch. Ne? Mit 21 bin ich zurückgekommen.
Wahnsinn. Wann sind Sie eingezogen worden?
Ja, 17, war ich 17 Jahre.
Genau, da war der Krieg, also quasi hat man ja per Brief quasi die Bescheinigung bekommen, dass man sich zu melden hat.
Nein, ich bin zum Arbeitsdienst eingezogen worden. Der damals
ja.
war zum Arbeitsdienst. Und vom Arbeitsdienst, da hat praktisch dieses wilde Tier, wir haben gesagt, der Barras, der hat uns vom Arbeitsdienst übernommen.
Okay.
Wir haben bloß Uniform gewechselt.
Wie hat der Arbeitsdienst ausgeschaut? Was haben Sie da machen müssen?
Wir waren verpflichtet, Schützengräben zu bauen. In Schlesien, sie sind abkommandiert worden, muss man Schlesien, weiß ich nicht, warum, ob es da gegen Polen oder gegen wem, dass sie da die Schützengräben gebraucht haben, weiß ich nicht. Da haben wir halt Schützengräben rausgeschmissen.
Und die.
Zack.
Und Ihre militärische Ausbildung, wie ist die vonstatten gegangen?
Mit dem Gewehr halt. Mit unserer eisernen Braut, das war dieses Gewehr.
Achso, so hat die geheißen?
Ja, die eiserne Braut.
Okay.
Mhm.
Und wo sind Sie dann, zu welcher Einheit sind Sie dann?
Ich war zuerst bei einer Einheit, das war die Einheit Infanterieregiment 28, das war in Troppau, das war in meiner Heimat noch. Und dann bin ich zu Infanterieregiment 49 versetzt worden nach Breslau.
Mhm.
Breslau war praktisch die Hauptstadt von Schlesien.
Und sehr hart umkämpft, gell, am Schluss.
Ja, ja.
Da hatte ich auch mit einem Zeitzeugen gesprochen, der aus Breslau kam.
Ja, das war eingekreist und das war praktisch ein Sperrbezirk des Breslau. Jetzt weiß ich nicht, da war ein gewisser Landrat da. Da ist mir jetzt der Name entfallen, der das festgehalten hat. Dann, ja, der Breslau zur Festung erklärt.
Genau, der wollte es ja nicht mehr hergeben.
Ja, ja.
Mhm.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der geheißen hat. Ich weiß halt bloß, dass er die Festung zur Festung erklärt hat.
Ja, die viele ehemalige Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die erinnern sich nur auch an diese wahnsinnige Kälte, weil der Winter ja damals so eisig kalt war. Wo es eben ja zu vielen Ausfällen auch kam, aufgrund einfach von Erfrierungen, Kälte. Können Sie sich da auch dran erinnern?
Meine schlimmste Zeit war mal mit 36 Grad.
Boah.
Minus.
Wahnsinn.
Ja.
Was haben Sie da auch gehabt?
Also, da war ich schon in der Gefangenschaft.
Okay.
In der russischen. Wir haben einen Mantel gehabt oder eine Decke. Also, wenn man mit dem Mantel rausgegangen ist, muss man halt nachts mit dem kalten Mantel zudecken. Und hat man keinen Mantel, hat man eine Decke gehabt. Das ist mir halt eine Decke rausgekommen. Also wie die Damen sich die so ein Ding umschmeißen und um die Schulter. So ist dann über die Decken
ja.
raus. Und die Decke, die mussten wir dann auch wieder hernehmen und zudecken. Ja, das war schon Gefangenschaft. Das war da. Und das Schlimme war in der Gefangenschaft, wir haben unser Schlafgelegenheiten, die war so zweistöckig, also am Boden erste Etage und dann oben war nochmal eine Etage. Und die Etagen, das waren keine Bretter, sondern lauter Rundhölzer. Also lauter so runde
Dinge.
Und das war schlimm. Da gab es einen ganz leichten Strohsack, da war nicht viel Stroh drin, da war bloß das halt, was draufgelegen ist. Und bei diesen Holzdingen, wenn jetzt da und da und da und da, jetzt haben da draufgelegen, es hat sich wehgetan. Da haben wir sich seitlich gelegt, da haben wir die Hüfte zwischen die einzelnen Dinger reingelegt und das hat es auch ein bisschen wehgetan.
Ja, das glaube ich.
Ja. Und wenn einer gesagt hat, Mensch, ich muss mich umdrehen oder muss dann mal aufs Klo, dann war nämlich, haben sich die anderen geschwenkt, gedreht. Und der andere hat keinen Platz mehr gefunden, wenn er wiedergekommen ist.
Oh, ja.
Aber die sind bloß seitlich gelegen, weil am Rücken konnte die liegen, weil er mehr Platz gebraucht hat für die Ellbogen. Das war ganz schlimm.
Und in der Zeit als Soldat, können Sie sich da noch an einzelne Szenen oder Kampfhandlungen erinnern?
Ja, eine Kampfhandlung war bloß einmal, der war einsam. So wie bei uns auf der Damm. Mhm. Der eine Seite war der Russe, der andere Seite waren wir. Und dann habe ich zwei Handchen, ich glaube so Eierhandgranaten, das war das da kuppelig hängt, und eine Stabhandgranate. Die war das längst, so wie die wie so ein Kegler, der ist schon was in die Kegelbahnen sind. Da habe ich auch eine Kappenkuppel. Und da hat mich, nein, mein Darm hat mich getratzt, da musste ich meine Hose umkehren. Da habe ich die Handgranate verloren.
Ach so.
Die habe ich dann, und die kleine habe ich noch gehabt, die Handgranate da, die Eierhandgranate, die hat ihren Kuppel aufgehängt gehabt. Mit denen habe ich dann über den Bandarm geschossen, weil der Russe, wir waren so nah zusammen, dass wir uns gegenseitig mit Handgranaten beschmissen haben.
Wahnsinn.
Und eine Handgranate.
Wie weit schmeißt die? 30, 40 Meter?
30 Meter. Mhm. Ne? Die Keilhandgranate 30 Meter und die andere wird ein bisschen weiter, die Eierhandgranate so was, 30 Meter. Aber wenn wir getuscht werden, wieder sowas rübergeflogen ist. Ne? Und ich habe einen Stahlhelm aufgehabt und da habe ich einen Querschläger reingekriegt. Da hat es mir einen Stahlhelm runtergehauen und das Geschoss ist wo innen drin. Ich habe vorher, das gibt es innen ein Leder in den Granaten, dass man da wie in den Kopf, dass der ein bisschen weicher ist. Dann habe ich das Leder ein bisschen zusammengezogen, dass der Stahl ein bisschen höher ist, weil da hat mir die Ohren gedrückt. Und 10 Minuten später kriege ich einen Schuss und da hat es mir den Stahlhelm runtergehauen. Und das Geschoss war zwischen Leder und Stahlhelm drin.
Da haben Sie richtig Muskel gehabt.
Ja, ich habe Muskel gehabt. Das war mein erster Wandschuss, was ich da wieder gekriegt habe. Und im Stahlhelm war natürlich das auch in das Loch drinnen. Sind so ein Stahlhelm. Stahlhelm kann es nicht kaputt machen, aber trotzdem hat es dann durchgeschlagen. Mhm. Ja.
Wie lange waren Sie da schon im Felde, als diese Situation passiert ist?
Na, noch nicht lang. Also, das kann ich jetzt nicht mehr.
Da erschrickt man gleich, wenn das erste Handlung. Ja. Was geht einem denn.
17 Jahre alt.
Wahnsinn. Ja. Was geht einem denn da vor so einer Schlacht durch den Kopf? Hat man da überhaupt noch Zeit zu denken oder funktioniert man einfach nur?
Nein, da habe ich keine Zeit. Ich weiß nicht, wie ich in die Gefangenschaft gekommen bin als 17-Jähriger nach Russland. Da kannst du nicht mehr nachdenken. Nicht? Du warst weg. Daheim, die haben mich viermal vermisst erklärt gehabt. Also ich war halt weg. Ich war keine Nachricht da und gar nicht.
Wahnsinn.
Nach 2 Jahren habe ich von Russland an das Deutsche Rote Kreuz nach München schreiben dürfen, von Moskau. Ja. Und so sind wir mit meinen Angehörigen zusammengekommen. Ne.
Wie lief diese Gefangennahme ab? War das in Breslau? Oder wo sind Sie gefangen genommen worden?
Was soll ich das sagen? Ja. Das ist, wenn ich das jetzt sage, das können Sie gar nicht mehr glauben. Am 8. Mai war Kriegsschluss. Am 10. Mai, 2 Tage später, sagt ein Tscheche zu mir, du bist mein Gefangener. Und ich begib mich einen Russen. Und der Russe hat mich natürlich gleich geschnappt und ins Lager rein, da bin ich nach Russland gekommen. Das war meine Gefangenschaft.
Haben Sie davor schon gehofft gehabt, der Krieg ist aus, Sie sind frei und können...
Jetzt kann ich heimgehen. Der Kommandant, da war ich in Breslau und da hat der Leutnant antreten lassen und sagte, der Krieg ist aus, das war der 8. Mai. Es kann jeder hingehen, wo er will. Dann sind wir losgezogen. Bin ich weit gekommen, habe mir den Tscheche geschnappt, weil ich Uniformen gehabt habe. Ich hatte keine Zivile.
Ja, eben. Waren Sie da allein oder mit einem Kameraden zusammen?
War noch einer dabei, ein Kamerad, ja.
Wie hat der geheißen?
Der Haschke Reinhard, das war ein Kamerad, mit dem ich in der Schulgang, in der Volksschule schon drin
gesessen. Ja.
In der weitergehenden Schule sind auch zusammen gesessen. Dann sind wir zusammen zum Arbeitsdienst gekommen, sind wir in den Krieg gekommen. Der war in Landshut, also vor 2 Jahren ist der verstorben.
Also richtig enge Freundschaft.
Enge Freundschaft, ja. Mit seiner Tochter habe ich eine gute Freundschaft, die wohnt in Landshut.
Ja, super. Und da ist quasi der Tscheche gekommen, hat sie auf der Straße gesehen mit der Uniform und dann an die Russen
übergeben.
Und wie lief es dann weiter, eben das, in dieses Sammellager käme?
Ja, da bin ich ja, in ein Sammellager, in den Sammellager waren 2000 Leute und die 2000 Leute sind nach Russland weggekommen. Und das Lager, das war in Teplitschena. Teplitschena, das war eine Stadt im Sudetenland. Dort sind wir zusammengesammelt worden, mit den 2000 Leuten sind wir nach Russland gefahren.
Mit dem Zug ist man da, glaube ich, gern.
In Viehwaggon.
Viehwaggon, ja.
Ja. Da waren immer 40 Leute drin. Ne? Viehwaggon war abgeteilt, war praktisch so eine Stufe drin, waren jeweils 5, 10, 20. Waren dann 40 Mann drin in den Viehwaggon. Ne?
Gab es während der Fahrt eine Versorgung? Haben Sie da was zum Essen, zum Trinken gekriegt?
Ja, wenn sie Wasser gehabt haben, haben sie was gekocht. Wenn sie keins gehabt haben, haben wir nichts gekriegt. Ich hab nichts. Da haben wir mal gesehen, das war einer gestorben. Und den haben sie, glaube ich, hinausgeschmissen aus dem Waggon. Und jetzt haben sie. Die mussten ja wieder, die haben 2000 Leute auf den Transport gehabt. Die 2000 Leute mussten sie nach Russland bringen, weil das war ja da. Ne? Jetzt ist einer gestorben. Jetzt haben wir durch den Viehwaggon, da waren so Astlöcher, die sind durchgefallen, haben wir so rausschauen können, weil sonst.
Weiß man ja gar nicht, wo man ist.
Haben nicht gewusst, wo man ist. Da haben wir gesehen, dass ein, zwei Russen, da war ein Bauer am Feld draußen, da hat er gepflügt oder was er gemacht hat. Hat halt gearbeitet mit seinem Ross, mit seinen Pferden da. Und da sind zwei Russen hin, die haben den Bauern geschnappt, die Rossstegler, und den ins Lager gezogen. Da haben sie einen Ersatz wieder gehabt, der was gestorben war, da haben sie wieder die 2000 Personen voll gehabt.
Haben sie einfach irgendeinen Bauern damit?
Ja, einen Bauern, vom Feld weggeholt. Der ist nicht mehr heimgekommen.
Das gibt's ja gar nicht.
Die Familie wird sich Gedanken machen, warum kommt der Vater nicht mehr heim. Ne? Und der Ross war am Feld draußen und er war weg.
Was?
Ne? So haben die Russen gearbeitet.
Und dann sind sie nach Moskau erstmal gekommen.
Ja.
Wie hat da die russische Bevölkerung auf die deutschen Soldaten reagiert?
Ja, wir waren ja die Nemzi. Also Nemetski heißt ja Deutsch. Wir waren Nemzi, haben die immer gesagt, also abgekürzt. Ne? Die Nemzi, pui, Nemzi und Hitler nichts gut. Hitler, die haben das Haar nicht sagen können.
Ah ja. Sind Sie dann ausgestiegen in Moskau und haben da Rast gemacht oder sind Sie direkt weitergefahren?
Wir sind aus dem Waggon rausgekommen. Wir waren 6 Wochen im Waggon.
Was?
Wir fahren nach Russland. Und vor einmal ist der Zug stehen geblieben. In Brest-Litovsk sind wir umgeladen worden. In Brest-Litovsk haben die Russen eine andere Spurbreite vom Bahngleis.
Ah, okay.
Da mussten wir alle raus aus dem Waggon und mussten in die russische Waggon rein, in Brest-Litovsk, weil die Spurbreite, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter ist die breiter war wie die unsere. Da haben die Waggon nicht mehr drauf gepasst, also die Radeln da. Ne? Dann sind wir umgeladen worden und sind wir dann weitergefahren nach Ivanovich zum Russen rein, nach Moskau. Und kurz vor Moskau, da haben wir gesehen, also ist der Zug stehen geblieben, einmal raus müssen, da war ein Bach. In dem Bach durften wir uns waschen. Ja, dann haben wir das Gesicht abgewaschen. Wir haben ja nichts zum Abtrocknen gehabt und gar nichts. Wir haben unsere Uniform einer gehabt, nicht die deutsche. Nichts mehr. Und dann ist losgegangen. Weiter, die erste Unterkunft, da war gleich mal ein Erdbunker. Das war wie so ein Kartoffelsilo, wo man reingegangen
ist. Wahnsinn.
Die Erdbunker, da sind wir reingekommen.
Wo war das, der Ort? Wissen Sie das noch?
Kassnistreutl.
Okay. Ja, wie weit im Landesinneren ist das?
Das war kurz vor Moskau.
Okay.
Das war zwischen Tula und Moskau, war das. Kassnistreutl. Ne? Das habe ich ja später mal festgestellt, weil gleich wusste man das nicht.
Ja, ja, klar. Ne?
Ich habe, wie ich längere Zeit in Russland war, habe ich mit einem Russen, das war ein Feldwebel, Und bei dem war ich Adjutant.
Das war ja gar nicht so schlecht, oder?
Ja. Und das war, wir haben immer Känguru zu ihm gesagt. Weil wenn der gegangen ist, also das ist ein komischer Gang gekommen. Wir haben gewusst, wie ein Känguru hupft. Mhm.
Können Sie sich erklären, warum der sich Sie ausgesucht hat als Adjutanten?
Nein.
Einfach willkürlich?
Willkürlich, ja. Mhm. Und der war, das war, wie ich sagte, der hat sämtliche Arbeiten gemacht. Der hat einen Wohnwagen gehabt und im Wohnwagen hat er so Sattelarbeiten gemacht, also genäht und Zeug gemacht. Und da hat er gesagt, ich soll da mitarbeiten. Dann habe ich einen Faden gekriegt, dann habe ich einen Nadel gekriegt, dann habe ich halt auch mitgenäht. Das ist eigentlich schön. Mhm. Mit denen, ne? Und da habe ich den ersten Apfel mal gegessen, hat er vom Barsa, Barsa heißt Markt,
okay.
Hat er einen Apfel gebracht. Mhm. Und da hat er mir geschenkt, das war der einzige Apfel, den ich in diesen 3 Jahren noch gegessen habe.
Hat der Deutsch sprechen können?
Nein, also, nee.
Also Sie haben sich...
Wir haben uns halt die Hände und Füße haben uns verständigt. Mhm. Ich habe ein bisschen dann ein bisschen was angelernt gehabt.
Ja, 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 freilich.
Ich habe aber später, wie das eben ein bisschen nach Moskau gekommen, da habe ich einen Kurs gemacht und habe die russische Schrift ein bisschen kennengelernt. Mhm. Und auch für ein Lager, der Lagerführer war ein Deutscher. Na, Moment, er war ein Ungarer, hat aber Deutsch gesprochen. Er war ein Ungarer. Und mit dem habe ich ganz gut verstanden. Und der ist dann abgelöst worden von einem Deutschen. Und der Deutsche, der kam aus dem Südland praktisch, also ein Einer, der konnte gut Tschechisch. Tschechisch und Russisch sind slawische Sprachen, die haben sich da verständigen können. Gell? Mhm. Und für den habe ich Bekleidungslisten geschrieben auf Russisch. Mhm. Und da habe ich, mir sind bloß in den Nachschlag gegangen.
Ja, ja klar, da waren sie ja schlau.
Einen Nachschlag gekriegt. Mhm. Ne?
Mhm. Wie sah die Verpflegung sonst aus?
Ja, dreimal am Tag hat es ein bisschen. Das war dann gleich, was sie halt für die Produkte geschafft haben. Haben sie Kartoffeln geschafft, dann hat es halt 14 Tage Kartoffelsuppen gegeben. Haben sie keine, hat es gelbe Rum gegeben, hat es 14 Tage gelbe Rumsuppen gegeben. Oder Krautsuppen, Kapusta. Mhm. Kapusta, ja, aus Kraut. Mhm.
Also super, super einfältig einfach. Einfältig. Immer jeden Tag das Gleiche, ja. Was halt hergegangen ist.
Und die Suppen haben mehrere Augen reingeschaut wie raus. Mhm. Ja, also es war Quatsch.
Und wie sind Sie dann von diesen Herren, wo Sie Adjutant waren, wieder weggekommen? Oder aus welchem Grund?
Ja, wir sind wieder ausgetauscht worden. Die Lage, die sind wieder versetzt worden oder bis wieder woanders hingekommen. Mhm. Das war dann. Waren halt meistens in der Lage mit 2000 Leute drin.
Mhm. Wahnsinn.
So in Baracken oder Erdbunker halt. Ne? Mhm. Mhm.
War das dann das letzte Lager, in dem Sie waren mit diesen Erdbunkern oder sind Sie nur weitergekommen?
Ja, ich war im Erdbunker drin. Ich war in Orel, in Podolsk, Kasnitz-Treutl. Also das sind alles solche Ortschaften, die ich mir noch gemerkt habe. Ja. Aber sonst schon viele, viele andere.
Mhm. Sie sind ja quasi im Hochsommer wahrscheinlich nach Russland gekommen, wenn Sie gerade 6 Wochen ungefähr gefahren. Und dann kann ich mir vorstellen, als der erste Winter gekommen ist.
Mit der Kleidung.
Mhm, mit der, genau, mit dem Gewand.
Oh, das war schlimm. Ja. Weil die haben uns, die Russen, wir haben dann schon Walenkis. Walenkis, das waren praktisch Pelzschuhe. Ne? Haben wir gekriegt. Weil ich kriege als Schuhe bei dir. Und Rukowitzer Handschuhe haben wir auch gebraucht.
Ja, ja, klar.
Ja. Und wir haben dann versucht, wie ich dir gesagt habe, ich habe bei diesem einen Russen ein bisschen gearbeitet, wo wir ein bisschen genäht haben. Und der hat eine Decke gebraucht. Die haben wir gestohlen wie der Rahmen.
Ja.
Die Russen, die waren ja furchtbar. Und die Decke haben wir zusammengeschnitten, von denen haben wir Handschuhe geschnitten. Handschuhe. Mhm. Haben wir auch Socken genäht. Weil wir haben ja nichts. Auf. Bei den Socken war es ja so, wenn die Socken kaputt waren, haben wir halt die Socken umgedreht, dass das Loch oben war. Und unten war halt wieder zu, gell?
Ja.
Da war halt die Socken auf dem Fuß, am Riss drum, das Drumloch da. Aber unten hat man die Fersen wieder zu gehabt, gell? Das war der Russe genauso wie ich. Das war. Mhm.
Ne? Welche Arbeiten mussten Ihre Kameraden verrichten in diesen Lagern?
Ja, im Winter im Steinbruch, Steinigschlamm und im Sommer beim Straßenbau. Wir haben die Straße gemacht zwischen Charkow und Moskau. Mhm. Die ist verbreitet worden, das war eine schmale Straße. Die ist für die Gefangenen, die Gefangenen sind aufmarschiert, wir haben keine Geräte, gehabt, so alles Hand, Schubkern, Hand. Der Backer war der Schaufel, der Pickel, alles Handarbeit.
Mhm. Wahnsinn, wie lang ist diese Straße, wie kann man sich das vorstellen?
Die haben wir verbreitet. Von 8 Meter auf 18 Meter, also nur mal 10 Meter dazu haben wir. Mhm. Da haben wir den Humus abgetragen, haben wir weggeschaufelt, auf den Wegen aufgeladen. Und die Autos, die haben keine Kipper gehabt, wir wurden so deutsch und gut, hochgedrückt und Zeug rutscht runter. So haben wir mit der Schaufel aufgeschmissen, haben wieder mit der Schaufel alles runterschmeißen müssen, wo es der Lagerplatz war. Mit den Steinen war dasselbe. Mhm. Steine waren noch schwer, die sind mit dem Waggon geliefert worden. Und die haben dann aufbereitet. Die haben wir erst einmal schlagen müssen. Wir mussten die Steine, das waren lauter prima Brocken, die mussten wir auf Faustgröße schlagen. Da haben wir einen Schlägel gekriegt, also praktisch einen Hammer, einen langen Stiel, und hast du die Steine geschlagen.
So harte körperliche Arbeit für deine Ohrkartoffelsuppen gefühlt am Tag.
Die haben wir auf Faustgröße geschlagen. Mhm. Da hast du immer angefangen bei den Steinen, hast du die Kanten runtergehauen und da war der Hund rund, da ist nichts mehr runtergegangen. Gell? Da haben wir die Steine vergraben beim Straßenbau. Da haben wir die Steine unter den Sand rein, haben sie vergraben. Da ist die Straßenwalze gekommen und die hat dann, da war Sand, und die ist dann gestolpert über die Steine. Da mussten sie wieder ausgraben. Das waren halt solche Arbeiten.
Wie waren die Aufseher damals zu den Männern?
Ja, die sind dann mit Karabiner miteinander gegangen und haben uns. Wir haben halt mal versucht, dass wir Kartoffeln erwischt haben. Mit Kartoffeln, das war halt schlimm. Den konntest du ganz nicht einschieben, du hast die Kartoffeln in Scheiben geschaut, dass wir. Wir haben uns Messer zusammengebracht, weil wir ein Stück Blech gefunden haben. Das Blech haben wir halt so lang geklopft, dass wir ein Messer draus gemacht haben. Mit dem Messer haben wir da ein paar Kartoffeln geschnitten, Scheiben geschnitten, die Kartoffeln haben auf der Brust geklebt. Dass man beim Filzen haben sie es dann nicht gefunden. Mhm. Und dann hast du einen rohen Kartoffel gehabt. Und das war auch wieder nichts.
Nee. Ne? Beim Filzen ist man quasi ganz Körper, also jeden Tag abgetastet worden.
Abgetastet, ja, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Mhm. Beim Baracke verlassen und beim Baracke zurückkommen.
Ja. Und das war, haben wir Filzen gesagt, ne? Mhm. Das ist klar.
Ja, ja, klar.
Weil den ganzen Kartoffel konntest du nicht einschieben, weil der ist ja vorgestanden. Ne?
Was wäre passiert, wenn man erwischt worden wäre?
Ja, mit dem Gewehr kommen wir aufs Kreuz.
Okay.
Ja, ja. Mhm. Habe ich öfters drauf gekriegt.
Wahnsinn.
Tut weh.
Ja, das ist klar.
Hat weh getan.
Ja.
Ich war ja 17 Jahre alt, 18. Ne?
Da haben die Russen da keinen Unterschied gemacht zwischen Alter von Soldaten
nein.
Das war wurscht.
Nein. Das war noch einer dabei. Der war aus Schlesien, mit dem war ich. Und da ist eine Frau gekommen, eine Russin, ins Lager und hat zwei Leute verlangt. Die hat sie gebraucht. Die hat ein kleines Institut gehabt. Das war immer Kartoffeln angebaut am Frühjahr und am Herbst sind die ausgegraben und wollten schauen, wie der Erfolg für die einzelnen Kartoffelsorten war. Und heute das Glück gehabt, da war ich mit dabei bei dieser.
Schon wieder Auto. Glück gehabt.
Ja. Zu zweit, der andere ist Breitkopf. Das weiß ich nicht gut. Ne? Und die zwei haben da das Kartoffelinstitut da gearbeitet mit dieser Frau. Und die Frau, die hat einen Sohn gehabt, der war so alt wie wir, waren erst 18. Mhm. Und der ist dann gefallen. Ihr Mann ist gefallen und der Schwager war vermisst. Die Frau war allein. Mhm. Aber trotzdem hat sie uns also ganz gern gehabt. Weil wir auch Deutsche waren und die anderen sind gegen die Deutschen, sie haben ihr Leben verloren. Gell? Mhm. Da hat sie uns gesagt: Oh, Otschi Moledoi. Otschi Moledoi heißt sehr jung. Otschi ist sehr und Moledoi jung. Gell? Und Die hat uns Socken gestrickt. Das weiß ich nicht gut, das waren weiße Socken. Mhm. Schafwolle oder was sie da gehabt hat, weiß ich nicht. Der andere hat ein paar Socken geschenkt gekriegt und ich habe auch ein paar geschenkt gekriegt. Dann hat sie uns Kartoffelplatzeln, wo sie daheim da gemacht hat, sie uns mitgebracht, wenn sie uns vom Lager geholt hat zur Arbeit. Und wir haben einen Propus gehabt. Propus heißt Ausweis. Wir durften das Lager verlassen, haben bloß den Zettel vorgezeigt, dann durften wir es verlassen und die Frau hat uns halt mitgenommen. Mhm. Und am Abend hat sie uns wieder gebracht. Das war eigentlich, da haben wir Glück gehabt.
Ja, wirklich, dass sie dann so ein Herz gehabt hat und einen gut behandelt hat.
Ja, Mamuschka, sagt sie ihr, also Mutter.
Ja. Ja, das sind nette Erinnerungen, gell? Wenn man dann wirklich mal auf so eine, ja, dass man da ein bisschen Glück hat einfach und an die richtigen Leute kommt. Ja, die gibt es ja auf beiden Seiten, gute und schlechte. Ja,
also jeder Russ war kein Bolschewik, also es gab schon anständige Russen auch.
Und für ihre Eltern, die Vorstellung, dass der Sohn weg ist und man nicht weiß, wo sie sind, Briefe und sowas durfte man nicht schreiben.
Ich habe den ersten Brief, das war 1947, habe ich einen Brief ans Rote Kreuz nach München schreiben dürfen, von Moskau weg. Und meine Eltern haben mich auch gesucht. Die haben mich auch beim Roten Kreuz gesucht. Und da sind wir zusammengekommen. Nach 2 Jahren haben wir mal eine Post gekriegt. Also das war ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, wie steht man denn so eine Situation, wenn man nicht weiß, kommt man aus der Gefangenschaft raus oder nicht? Wie steht man das mental durch? Wie haben Sie das geschafft, dass man da durchhält?
Ja, da gab es keine Überlegung.
Also Tag für Tag einfach?
Tag für Tag. Also. Das konnte man der letzte. Ja. Jeder Tag konnte der letzte gewesen sein. Wir waren ja jung, waren ja mehrere Junge da und das ist praktisch hat einen den anderen getröstet. Ich habe nur einen Schulkameraden dabei.
Ja, genau, den Rainer.
Den Reinhard.
Ne? Reinhard, okay.
Reinhard Haschke hat er geheißen.
Ja, haben Sie in der Zeit, jetzt haben Sie schon ein paar Sachen genannt.
Mit denen seine Tochter bin ich immer noch in Verbindung von Land zu.
Das ist doch schön.
Ja.
Haben Sie einige Situationen schon erzählt, noch ein persönliches Wunder erlebt? Vielleicht das Wunder, dass Sie zu dieser Russin gekommen sind, dass Sie es fällt mir jetzt ein, als Adjutant arbeiten durften, ein bisschen bessere Behandlung erfahren haben.
Ach, wunderbar.
Und natürlich mit dem Helm.
Mit dem Helm.
Ja.
Das war ein Wunder, dass ich da noch am Leben davon gekommen bin. Wie das Geschoss ist zwischendrin gelegen, zwischen den Leder. Und zwischen dem Stahlhelm da. Und der Helm hat einen Schlag gehabt.
Ne? Ja.
Und das Geschoss rein.
Manchmal liegt es wirklich an einer Sekunde oder einem Millimeter, gell?
Ja, der Helm ist natürlich runter. Also ist er festgehängt gewesen. Da. Ist ja zugeschnürt, ne? Tschack.
Wie lief dann die Befreiung in Anführungszeichen? Wann haben Sie erfahren, dass Sie nach Hause zurück dürfen?
Das war eine Ärztin, die hieß Casanova.
Das ist ein guter Name.
Ja, das war eine Majorin. Und ich weiß nicht, auch wieder zufällig, ich weiß nicht, mit der bin ich mal dazu gekommen, die hat einen Adjutanten gebraucht, der ihr das Blumenpalz sauber machte. Die Sonnenblumenkerne hat zusammengehört, weil die haben den ganzen Tag gespuckt mit den Sonnenblumenkernen.
Okay.
Die waren ja schlimmer wie die Meiseln draußen bei uns.
Ach, Wahnsinn.
Die haben Sonnenblumenkerne da gehabt und die haben bloß immer reingeschmissen. Die haben bloß gespuckt. Die Wohnungen haben ausgeschaut, das sind alle Sonnenblumenkerne. Also die innen, das Meißel haben sie rausgebissen und das haben sie ausgespuckt. Dann hat sie jemanden gebraucht, der halt die Wohnung sauber macht. Hat zufällig mich rausgeholt. Da bin ich da gekommen. Und das war eine Ärztin im Rang eines Majors, die hat ein bisschen was zu reden gehabt. Gell. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll ihren Kittel biegeln. Also, sie haben mir halt gezeigt, was ich machen soll. Ich habe sie nicht verstanden gehabt. Und da hat sie ein Biegeleisen gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch ein Biegeleisen kennen, wo der Stahl ist extra in den Ofen reinkommt. Und das Biegeleisen hat hinten ein Tierl gehabt, da hat man den Stahl, den heißen Stahl, dann reingeschoben. Und mit dem haben wir dann gebiegelt.
Okay.
Das war dann die Wärme. Also nicht elektrisch, sondern mit diesem Stahl da. Gell? Und die bringt mir so einen weißen Kittel da, ich leg den hin. Und vorne mit dem Biegeleisen drauf und hat schon geraucht. Oh. Ein verbrannt. Nein, sehr klar. Oh, die Charte. Oh, da habe ich so geschimpft. Ich hab bloß über die Charte verstanden. Der schwarze Hund hat sie mir gefasst. Ne? Aber ich hatte gar nicht mehr drauf gekehrt auf das Zeug. Da hat sie halt einen anderen Kittel wieder gebracht. Da hat sie mir gezeigt, dass ich einen Lappen nehmen muss und dann soll ich feucht machen und drauflegen. Ich hätte es ja gewusst, weil ich habe beim Marathon auch die Hosen gebiegelt, haben auch einen Lappen draufgelegt. Ja, gut, dann habe ich das nächste Mal halt gemacht mit dem Lappen da. Und habe ich das Zeug im Gericht und die gute Frau, die habe ich praktisch lieb gehabt, sie hat mich nicht verachtet. Also. Und bei der habe ich dann halt alles beim Haushalt mitgeholt, was halt mitgeholt, mein Essen nicht. Aber beim Sommerrammer, gell? Und haben das Zeug halt in Ordnung gebracht. Ne? Also die Casanova, die hat Transporter nach Deutschland zusammengestellt. Die wollen ja aus Major, die hat was zu reden gehabt, gell? Und die Transporter, was zusammengestellt hat, und da hat sie mich auch mit dazu. Das waren einzelne, die Gesundheitsgruppen. Da war Gruppe 1, das waren die ganz Gesunden. Dann Gruppe 2 waren auch noch gesund. Gruppe 3, die waren so auf den Schwanker. Und das war ich auch, ich war in Gruppe 3. Gruppe 4 war schlechter. Gruppe 5 war auch nicht mehr viel los. Gruppe 6, da waren die Halbtoten. Also die konnten sie gar nicht mehr entlassen, weil die den Transport von Russland gar nicht überstanden hätten in Deutschland. Das waren Dystrophie hat das geheißen, das waren die Halbtoten, habe ich gesagt. Und ich war als Dreier, ich war da mit drin. Und ich war bei dem Transport dabei, den sie zusammengestellt haben nach Deutschland rüber. Und das war dann, da sind wir eingeladen worden in Moskau und sind wir losgefahren bis Brest-Litovsk. Brest-Litovsk mussten wir ja umsteigen wegen die Bahngleise da. Da sind wir dann in Frankfurt-Oder, sind wir dann ausgeladen worden. Frankfurt-Oder, das war die DDR damals. Ne? Und weil ich ein bisschen die russische Schrift da beherrscht habe, da wollten sie mich gleich dort festhalten zum Ausweise schreiben und so weiter. Ich weiß gar nicht, habe ich dann so umeinander gedreht, ich bin dann abgehauen.
Nicht alles also, recht gehabt.
Und da habe ich das nicht mehr machen brauchen. Und dann im Lager haben sie dann gefragt, und mein Vater war schon gestorben, der ist 52, nee, der war schon tot. Und meine Mutter, die war in Karlbach. Karlbach, das war bei Mart Heidenfeld da in, bei Würzburg. Ne? Und da haben die gefragt, ja. Ich wollte in die DDR drin, in Frankfurt-Oder. Und da wollte ich mich dort festhalten. Und zu dem Land kannst du nie über, das ist der Russ, das ist die Tschechien, du magst nicht hin. Ja, gut. So, und weiterhin nichts mehr. Da haben sie mich doch losgelassen, dass ich noch zu meiner Mutter konnte, nach Bayern rüber. Ich wollte eben. Jetzt haben wir Amerikaner, ich wollte von den Russen halt weg.
Ja. Das kann ich gut verstehen, ja.
Ja, das war.
Woher wussten Sie, dass Ihre Mutter dort angekommen ist? Gab es da weiterhin Briefkontakt?
Ja, ich habe 1947, 2 Jahre habe ich schon in Gefangenschaft.
Ja, genau. Da
habe ich den Kontakt gehabt mit meiner Mutter.
Und da war sie schon?
Da war sie da in der Würzburg. Die ist auch ausgewiesen worden, die ist auch rausgeschmissen.
Ja, klar.
Ne? Die müsste auch weg.
Und Ihr Freund, war der auch auf dem Transport dabei, als Sie...
Nein.
Der noch nicht da?
Nein. Da war der nicht dabei.
Und wie war letztendlich das Wiedersehen mit Ihrer Mutter?
Ja, ich habe bloß gesagt, hast du was zu essen? Weil ich Hunger gehabt habe. Aber das hat auch vielen hat es die Gesundheit gekostet, weil die sagen, zu ihren Eltern zurück und die ausgehungert und die haben es gleich ein bisschen mit fetten Speisen dann überlassen. Das war ein großer Fehler. Gell. Da war nicht mehr Kartoffelstampf, war viel wichtiger als der Schweinsbraten. Mhm. Ja. Das war halt nicht. Und das hat meine Mutter nicht gehabt, den Schweinsbraten. Ich habe schon Kartoffeln gekriegt, angeröstete und so. Mhm. Und dann halt ein bisschen. Und das hat aufgestockt. Mhm.
Ne? Hat sie dann in einer zugeteilten Wohnung gelebt? Oder
in der Wohnung.
Ist sie da untergekommen bei Leuten als Flüchtling?
Ja, als Flüchtling, ja. Ja. In Karbach bei Bad Heidenfeld, mhm. bei Würzburg. Mhm. Und so ist es da gelaufen. Mhm. Und ich war dort auch. Dann habe ich eben meinen Cousin gehabt und der war in Bayern in Ottenhofen bei Erding, mhm. Kreis Erding. Und der hat das ausfindig gemacht und der hat mich geholt. Und dann bin ich von den Unterfranken daherkommt. Seitdem bin ich eben da. Also Unterfranken ist ja auch Bayern, aber ich bin jetzt in Oberbayern.
Ja, ja, klar.
Als 21-Jähriger bin ich hier.
Mit ihrer Mutter dann, oder ist die...
Meine Mutter ist später gekommen.
Okay, die ist später gekommen. Mhm. Wann ist ihr Freund dann aus der russischen Gefangenschaft entlassen worden, mit dem sie in der Schule waren?
Ja, ein Jahr später.
Okay, wow, noch ein Jahr durchgehalten.
Weil der war auch für die Landwirtschaft und der hat bei seinem russischen Kolchose ist es, da gab es eine Solchose und eine Kolchose. Solchose war staatlich und Kolchose war praktisch AG oder was ich da gehabt habe. Und das war er mit dem Gaul, hat er auf die Felsen bedient und ist da miteinander gefahren. Mhm. Und 4 Jahre ist er dort bei denen gefahren, war er ja länger aus wie ich. Mhm. Weil er so Pferdenarr war und Landwirtschaft. Und ich sag, Rainer, das hat jetzt 1 Jahr gekostet. Ja, ja, ich weiß schon.
Ja, aber ja, ist dann nochmal lang.
Ja, frei ist das lang.
Vor allem unter solchen Lebensumständen ist er ja wirklich lang.
Ja.
Wie haben Sie dann den Kontakt wieder aufgenommen zu ihm?
Der hat seine Eltern in Landshut gehabt. Und der hat das wie ausfindig gemacht, dass ich da, ich war damals in Finzing, das ist bei Erding da. Ne? Und das ist ausfindig gemacht. Auf einmal steht er vor der Tür und hat mich besucht.
Das war eine schöne Überraschung.
Eine schöne Überraschung.
Ja. Ja, vor allem, dass sie auch dann wirklich so nah beieinander waren. Gell? Ja. Hätte ja auch einer da sein können und der andere da.
Wir sind im Alter 14 Tage auseinander. Er war 14 Tage älter als ich.
Ah ja.
Ich bin im Juli geboren, er Ende Juni.
Mhm.
Bei Peter und Paul.
Ja genau, da habe ich ja auch eben Sonnenwendfeuer, so rum habe ich auch Geburtstag.
Aha.
Ja, witzig. Wie ging es dann nach der Entlassung weiter für Sie? Haben Sie dann eine Ausbildung gemacht, studiert? Oder die Schule beendet, weil Sie waren ja blutjung als Sie.
Ja. Ich musste ja meinen Lebensstandard machen. Ich war wohl bei meinem Cousin. Der hat mich mit aufgenommen. Seine Familie hat ja auch eine Familie gehabt. Und auch bloß ein Zimmer gehabt mit 18 Quadratmetern. Und schon zu viert.
Mhm.
Jetzt komme ich auch nicht. Dann waren wir zu fünft. Ne? Also und dann bin ich, da hat er verschiedene umeinander gefragt. Da bin ich beim Bayernwerk untergekommen. Was ein Bayernwerk gab, das war das Elektrizitäts.
Mhm.
Und das war in Unterföhring. Und da hat einen Bekannten gehabt, der war bei der Polizei und war bei einem Bayernwerk als Chauffeur, als Zivilberuf oder als Chauffeur war der Polizist. Und der hat dann einen Chauffeur gemacht. Der sagt, Mensch, wir suchen jemanden. Und da bin ich, sagt der Vater, mal mit dem Radl zu denen rauf. Ich war in Finzing gewohnt, unter 40 und 17 Kilometer. Habe mir ein Radl ausgeliehen und bin da raufgefahren. Und wenn ich da rauffahre, da komme ich auf den Hof. Und da geht er ohne mit seinen Stecken umeinander. Und da sagt er, suchen Sie jemanden. Und dabei war das der Chef.
Ah.
Das war ein ehemaliger Major. Und das war der Chef von dem Bauhof da.
Mhm.
Und ich sagte, ja, eine Arbeit suche ich. Das war Vormittag um 10 Uhr. Und ich sagte, ja, was haben Sie bis jetzt gemacht? Ich war Schwarzkannel oder sowas. Gell? Und so, ich bin erst in die Gefangenschaft gekommen. Und nichts habe ich gemacht. Gehst du ins Büro rein? Bin ins Büro reingegangen, da ist eine Madel drin gesessen, die war 20 Jahre alt, ich war 21. Also, Und die habe ich dann wieder getroffen, die war lang, die hat auch in Unterführung gewohnt, nicht weit weg von der Hase. Und der war mir sehr gut speziell. Ja. Und so bin ich zu den Bayernwerken, da war ich über 40 Jahre. Und später hieß es die E.ON.
Ah ja, ja, kennt man natürlich.
Ja.
Also da waren sie dann seitdem dort.
War ich bei E.ON, bis ich ausgeschieden bin. Ich bin heute noch E.ON-Mitglied. Dafür habe ich einen Strom in den Hallenpreis, weil ich E.ON-Mitglied
bin. Ah ja, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja,
auch nicht schlecht.
Ne? Jetzt, wo es so teuer geworden ist, oder?
Ja.
Können wir das ja ganz gut nutzen.
Ja.
Was taten Sie denn den Jugendlichen oder den jungen Leuten mit auf den Weg geben? Mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Lebensweg?
Dass sie nicht das erleben müssen, was ich erlebt habe. Also ich war schon mal, ich konnte draußen in der Schule, habe dort schon mal eine Stunde oder zwei Stunden noch ein bisschen so ein Interview gegeben.
Ja, ja.
So ein Zeitzeugen da. Da war eine Stille drin im Zimmer, im Saal.
Ja, das konnte ich mir gut vorstellen.
Wunderbar, ja.
Ja, ist schon wichtig, dass man eben weiß, Sie waren jetzt in dem Alter, wo jetzt vielleicht die jetzigen Abschlussklassen Abschluss machen.
Ja, ja. Ja.
Und sie waren ja wirklich sehr jung. Ich glaube, bis Jahrgang 29 ist ja nur ganz am Schluss noch eingezogen worden mit dem Volkssturm.
Ja, ich war 27.
Und der 27er war ja eigentlich auch nicht mehr wirklich drin, nur noch ganz am Schluss, oder?
Ja, ja, ganz am Schluss. Ja.
Ja, so ein Unglück dann zu haben. Was hat Ihre Mutter erzählt von dem Verlust der Heimat?
Die hat gar nicht viel erzählt. Die hat bloß gesagt, sie haben zusammenpacken müssen. Und ein bisschen Geschirr mitgenommen, ein bisschen Geschirr und ein bisschen Bettsachen, dass sie was zum Schlafen gehabt haben.
Ja.
Und da mussten sie abhauen. Das war 46 bei denen, da war ich in Russland.
Ja. Das ist auch unvorstellbar.
Unvorstellbar. Ja.
Waren Sie nochmal bei Ihrem alten Hof, wo Sie gelebt haben?
Jawohl, bin ich mit meinem Cousin, der war Metzgermeister in Neufinsen bei Erding. Da sagt der Kurt, da fahren wir mal hin. Kurt, also
ja.
Ne? Und das haben wir mit dem Auto über Österreich, sind wir in der Tschechei, sind wir in unsere Heimat hingefahren. Ne? Es war halt alles verfallen. Das war ja ein Wunder. Es war praktisch von Reichsnährstand ein Lehrbetrieb, wo man ja Hof lebt, weil daheim kommt man, wo ich rausgekommen bin. Das war ja ein anerkannter Lehrbetrieb für die Jugend. Und das war alles zusammengefallen.
Also es wurde nicht weiter bewirtschaftet?
Nein, die Stallungen. Wir haben ja damals auch schon den Mist aus dem Stall, da haben wir nicht mit den Schubkern rausgefahren, sondern wir haben eine Hängebahn gehabt, eine Schwebebahn, wo das aufgelegt worden ist und das ist rausgeschwebt worden und zack und gekippt. Also wir waren nicht modern eigentlich.
Ja, voll modern. Also.
Ja, ja. Das war alles zusammengefallen. Also wie wir dort waren, haben das auch geschaut. Die Bahn ist runtergegangen, die Strebe, wo die Bahn fest war, die waren abgeknickt.
Auch unbewohnt oder waren dann
schon weit? Unbewohnt.
Ne? Wahnsinn, ja.
Ja, wir haben dann, waren ein Gasthaus da. Gasthaus mit Saal und Ding. Das war alles zusammengefallen. Also nicht zusammengefallen, aber unbewohnt.
Haben Sie noch mal Kontakt zu dieser Russin gehabt, die Sie da aufgenommen hatte damals? Oder hat sich das dann verlaufen?
Das hat sich verlaufen, ja. Das war dann nichts mehr.
Also in Russland waren Sie nicht noch mal drin?
Also ich hätte es gerne vielleicht mal getroffen. Also vielleicht hätte sie zwischendurch Deutsch gelernt, ich weiß nicht. Aber das war nichts mehr.
Ja.
Und sie hat eine Nichte gehabt, das ist aber was anderes. Und die Nichte, die hieß Katharina. Und die war so Vorarbeiterin draußen. Die hat umeinander geschrieben, der Weiche, der Weiche, der Weiche heißt schnell, schnell, schnell. Das heißt der Weiche. Der Weiche haben wir jetzt. Die hat keinen anderen Namen gehabt, bloß der Weiche. Und die ist da umeinander Fuhrwärter. Und die war ja auch in dem Alter, wie ich da war. Und wir haben uns schon öfter ein bisschen unterhalten. Also unterhalten, trockenweise haben wir so ein bisschen. Und dann sagt sie zu mir, wenn der Stalin noch da, sagen würde, die was keine Heimat haben von den Ausländern, die können da bleiben in Russland. Und was ich machen würde, ob ich auch da bleiben würde oder wenn die Stalin das sagen. Und ich dachte, nein, ich gehe schon dorthin, wo Deutsch gesprochen wird. Und was aus. Also sie hat gedacht, ich bleibe dort. Vielleicht hätte sie sich Hoffnung gemacht. Das war, das war schon ein nettes Mädel, alles, aber das war halt eine Russin. Und ich war Deutscher, ich wollte halt heim.
Ja, ist ja klar, dass man da die Eltern daheim, Familie, dass man da nicht dann bleiben möchte.
Ja. So war das. Erinnerungen, das sind
so. Ja, absolut. Ja, cool. Vielen lieben Dank. History Wissen. Heute geht es um Kriegsgefangenschaft. Der Zweite Weltkrieg begann mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 und endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Von rund 100 Millionen Soldaten, die weltweit im Zweiten Weltkrieg gegeneinander kämpften, gerieten etwa 35 Millionen in Gefangenschaft, von denen insgesamt 5 Millionen die Gefangenschaft nicht überlebten. Über 20 Millionen Soldaten sind gefallen. Kriegsgefangen stellt einen völkerrechtlichen Status dar, der Gefangene schützen soll. Der Personenkreis umfasst Kombattanten der feindlichen Streitkräfte, aber auch Ärzte, Sanitäter und Geistliche, soweit sie ihnen angehören. Geregelt und vertraglich vereinbart wurde dieser Schutz im Haagner Abkommen von 1899 und 1907, dem Genfer Protokoll von 1925 und den Genfer Konventionen seit 1864. Schon auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 hatten die Großmächte beschlossen, dass Kriegsgefangene nach einem Waffenstillstand zu Arbeitsleistungen verpflichtet werden könnten und dass Reparationen von Deutschland nicht nur in Form von Sachlieferungen, sondern auch durch den Einsatz deutscher Arbeitskräfte zu fordern wären. Auf der Moskauer Konferenz hatten die alliierten Außenminister im April 1947 beschlossen, alle deutschen Kriegsgefangenen bis Ende 1948 zu entlassen, woraufhin die Sowjetunion zahlreiche Kriegsgefangene als Kriegsverbrecher verklagte und zu langjährigen Haftstrafen verurteilte, sodass die letzten Gefangenen erst 1955 mit der Heimkehr der 10.000 nach Deutschland zurückkehrten. Deutsche Kriegsgefangene in sowjetischen Lagern. Im Zweiten Weltkrieg gerieten rund 11 Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft, davon rund 3,3 Millionen in der Sowjetunion. Von den Kriegsgefangenen in der Sowjetunion kehrten etwa 2,2 Millionen heim. Rund 1 Million kamen um oder gelten heute noch als vermisst. Insbesondere in den ersten Wochen und Monaten nach der Gefangennahme starb eine hohe Zahl der Kriegsgefangenen an Hunger und mangelnder Unterbringung. Ein Großteil der deutschen Kriegsgefangenen wurde 1949 und 50 entlassen, doch die letzten kehrten erst Mitte der 50er Jahre heim. Die sowjetischen Kriegsgefangenenlager unterstanden der Hauptverwaltung für Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Internierten, die ein riesiges Lagersystem umfasste 5000 Einzellager, Spitäler und Arbeitsbataillone, die über das ganze Land verstreut lagen. Mehr als 4 Millionen Kriegsgefangene und Internierte durchliefen bis 1953 diese Lager. Der Gefangenenalltag war vor allem in der Anfangszeit vom Kampf ums Überleben geprägt. Die Nahrungszuteilung war unzureichend. Krankheiten konnten schnell zum Tode führen. Die Solidarität unter den Gefangenen reichte nicht weit. Diebstähle unter Kameraden waren an der Tagesordnung. Von Anfang an mussten die Gefangenen Zwangsarbeit leisten. Die Nahrungszuteilung war an Erfüllung der Arbeitsnorm gebunden. Als sich die Versorgungslage in der Sowjetunion entspannte, verbesserten sich auch die Bedingungen für die deutschen Kriegsgefangenen. Das Lagerleben war allerdings weiterhin von Monotonie und Aussichtslosigkeit geprägt. Die USA begannen ab Mitte Mai 1945 mit der Entlassung von Kriegsgefangenen, überstellten jedoch wegen des Arbeitskräftebedarfs auch etwa 740.000 Gefangene an Frankreich. Frankreich zwang etwa 50.000 deutsche Kriegsgefangene zu hochriskanten Zwangsarbeiten, zum Beispiel als Minenräumer. Zunächst hatten sich die Franzosen geweigert, Kriegsgefangene zu entlassen. Daraufhin erklärten die Amerikaner, es wären doch eigentlich ihre Gefangenen. Sie gestatteten eine gesplitterte Entlassung bis Ende 1948. wiesen aber gleichzeitig darauf hin, dass seitens eines Unterausschusses des amerikanischen Kongresses 1947 geraten wurde, jegliche Marshallplanhilfe für Frankreich zurückzuhalten, bis diese Nation beginnen würde, deutsche Kriegsgefangene gegen Displaced Persons auszutauschen. Nicht zu vergessen sind aber auch Kriegsgefangene in deutschem Gewahrsam. Zwischen 1941 und 1945 gerieten weit über 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene kamen dabei um. Annähernd 80.000 jüdische kriegsgefangene Angehörige der Roten Armee wurden ermordet. Arbeitseinsätze sowjetischer Gefangener fanden schon vor dem Führerbefehl vom 31. Oktober 1941 statt. Obwohl das Oberkommando der Wehrmacht schon im März 1941 für die Woche nach dem Überfall den Sommer und Herbst 1941 mit etwa 2 bis 3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangenen gerechnet hatte, waren keine wenigstens einigermaßen ausreichenden Vorbereitungen für deren Unterkunft und Versorgung getroffen worden. Die Gefangenen kampierten überwiegend unter desaströsen Bedingungen im Freien. Hinzu kam eine absolut unzureichende Ernährung, schlechte Hygiene und kaum medizinische Versorgung. Schon vor Kriegsbeginn hatte man im sogenannten Hungerplan den Hungertod so vieler sowjetischer Soldaten einkalkuliert. Ich bin sehr dankbar, dass mir Kurt Losert seine Geschichte erzählt hat. Krieg, Gefangennahme und Vertreibung haben seine Jugend nicht nur geprägt, sondern ihm diese Jahre auch gewissermaßen gestohlen. Heute ist es kaum vorstellbar, wie Menschen über viele Jahre hinweg unter solchen Bedingungen leben und vor allem überleben konnten. So auch sein Wunsch für heute. Die Jugend soll niemals das erleben, was er selbst erlebt hat. Kurt Losert hat in Unterföhring bei München seine neue Heimat gefunden. Hier war der Ort, an dem er ganz von vorne angefangen hat. Er schloss sich mehreren Vereinen an und setzte sich über Jahrzehnte hin ehrenamtlich ein. So war es die Sudetendeutsche Landmannschaft und der Krieger- und Soldatenverein, für die sich Kurt Losert an erster Stelle engagierte. Für seinen Beitrag zum Unterföhringer Gemeinschaftsleben bekam er sogar die Bürgermedaille verliehen. Doch nicht nur darauf blickt er mit großem Stolz zurück, sondern auch auf seine große Familie. Als Zeitzeuge war er bereits an meiner Schule, um den Jugendlichen von seinem bewegenden Leben zu berichten. Wenn auch du dir Kurz Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter und sorgst dafür, dass das Feuer nicht erlischt. Gerne kannst du mir eine persönliche Nachricht mit Wünschen oder Anregungen schicken. Zudem könnt ihr den Podcast unterstützen, wenn ihr ihn positiv bewertet und Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.